Ja, herzlich willkommen zur IGO 2025. Gentlemen's. Leider hat es heute nur Gentlemen's, keine Ladies, aber vielleicht im nächsten Mal dann. Ich habe heute die Ehre, ein bisschen mit euch über Sustainability behind the bar und Challenges und Big Impact of Sustainability und zu reden heute. Und würde mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Armin Asapur. Ich bin Mitinhaber von der Ecosystem AG. Bei uns geht es um nachhaltige Verpackungsvarianten und unser Fokus ist Recycling ist gut, Wiederverwenden ist besser. Long story short, wir sind in Eglisau bei Vivicola, das ist 30 Kilometer von Zürich, brauchen aber auch wiederum ein Netzwerk von Vivicola, probieren auch immer so ein bisschen Synergien mit Bars, aber auch mit verschiedenen Firmen und anderen Leuten zu schliessen. Und heute habe ich die Ehre, vier Gentlemen hier vorzustellen, wo mit mir den Gedanken ein bisschen teilen, die ihren Weg gehen in der Gastronomie, wo extrem ambitioniert sind in dem, was sie machen. Vielleicht fange ich gerade mit dir, Michael, an. Vielleicht kannst du uns zwei, drei Wörter zu dir erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was du machst.
Ich komme aus Bern, das hört man sehr wahrscheinlich. Bin Mitinhaber von einer Bar zu Bern, Kreisau Bar. Die gibt es nächstes Jahr 35 Jahre. Wir sind so ein kleiner alter Player.
Cool.
Wir ganz alte sind mittlerweile nicht mehr hinter der Bar. Darum haben wir uns so ein bisschen am Getränkehandel, also getränkte Produktion, gewidmet. Und dort versuchen wir ja überall ein bisschen probieren nachhaltig zu sein, was geht, was für uns geht. Ja.
Nice.
Zusätzlich bin ich noch bei Ingwer 20% für Produktentwicklung. Genau.
Okay, gut.
Das war's.
Nice.
Cool.
Elmir, welcome.
Elmir,
Hi.
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 Komme aus Österreich, aus dem schönen Innsbruck. Bin jetzt schon seit 7 Jahren in der Schweiz und habe mich jetzt vor 2 Jahren verwirklichen dürfen in der Botanicum Bar. Ich habe da mitwirken dürfen von Anfang an und habe meinen Traum, so wie es mir schon immer vorstellen habe, können verwirklichen. Und arbeite da jetzt seit 2 Jahren, haben gerade vor 3 Wochen aufgemacht und habe nebenbei noch eine Getränkefirma, die sich fokussiert auf ein Softgetränk auf einer uralten griechischen Art Medizin herzustellen, auf Oxymel-Basis, wo wir mit regionalen Bauern zusammenarbeiten, damit wir ein Produkt machen aus rein natürlichen Sachen, die dann der Gastronomie ein bisschen hilft, schneller zu arbeiten, etwas Neues anzubieten und einfach einen neuen Stil in der Zeit, wo wir sind, anzusprechen hat.
Nice. Danke. Dirk, herzlich willkommen.
Danke, schön, dass wir da sind. Ja, Dirk Hani, Mitinhaber von Bar am Wasser, Tipsy Tiger, jetzt neu aus Sinaloa. Seit 3 Tagen, wo wir offen haben. Vollblutsgastronom aus Leidenschaft. Und nachhaltig ist eigentlich schon immer ein Thema gewesen bei uns. Wir versuchen immer, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten, so wenig Abfall wie möglich zu generieren. Und sind immer auf der Suche nach neuen Ideen, neuen Wegen, wie man kann einfach sagen wir, sauberer arbeiten kann. Sei das im Getränk, im Essen etc.
Schön.
Genau, so ein bisschen Pioniervisionen, wie man das kann ändern kann.
Dankeschön. Boris, welcome.
Armin, hi.
Extra angereist aus Freiburg.
Den ganzen weiten Weg aus
Hey.
Freiburg. Ja, also ja, ich bin der Boris. Das ist mein Team. Ich habe eine Cocktailbar, die nennt sich One Trick Pony. Die haben wir 2016 eröffnet und letztes Jahr haben wir noch eine Weinbar und Bistro eröffnet. Und dann haben wir noch eine kleine Weinhandlung direkt über One Trick Pony. Und was ich jetzt eigentlich so im Alltag in der Gastronomie immer merke, ist, dass es eigentlich total schwierig ist, richtig nachhaltig zu arbeiten und dass man da meistens immer sehr viel Geld drauflegt und das natürlich in der heutigen Zeit mit dem Kostendruck, den man hat, immer sehr schwierig ist. Also ich finde, man muss sich immer genau Gedanken machen, was will ich überhaupt nachhaltig machen oder wo kann ich ansetzen? Und das ist, glaube ich, eigentlich so die größte Herausforderung. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen drauf ein gleich.
Auf jeden Fall. Cool.
Ja.
Dankeschön. Hey, sicher ist euch allen bekannt, irgendwie so Passwörter wie Sustainability, Nachhaltigkeit. Meine Frage ist eigentlich heute so ein bisschen, wie nachhaltig kann Gastronomie wirklich sein? Und geht es dort eigentlich um den Planet? Geht es ums Geschäft? Ist es eine Kombination? Oder geht es um den Mensch? Oder geht es um uns alle zusammen? Das ist so ein bisschen meine Frage. Und ich würde jetzt einfach so ein bisschen eine Frage stellen, so ein bisschen shooten und du gibst mir eine Antwort. Und das bei jedem Einzelnen, weil sonst verlaufen wir uns. Ist das in Ordnung? Cool. Okay, ich fange einfach mal an. Wie kann Nachhaltigkeit wirklich in einer Bar umgesetzt werden? Und wie plant man das? Und wie ist das zeitlich auch umsetzbar? Michael.
Cool, ich finde das gleich immer relativ schwierig. Wie vielleicht du schon hast gesagt, man gibt sich überall Mühe, aber grundsätzlich nachhaltig zu sein, da habe ich das Gefühl, sind die meisten noch weit weg davon weg. Und ich habe das Gefühl, der Anspruch muss sein, so viel zu machen, wie man kann. Mhm. Und vielleicht am Machen mehr Gewicht geben als am Marketing, wo er erzählt, was man alles hat gemacht. Und ich finde, das bringt es immer so ein bisschen an das Absurdum, wenn irgendeine Firma 2-3 Sachen macht und eine riesen Marketingkampagne startet, die das vorhabt. Und ich auch bedenke, ja, viel ist es nicht, oder?
Gibt es aber etwas bei dir, jetzt 35 Jahre hast du eine Bar, gibt es etwas, wo du persönlich findest, das ist das Beste, was du je gemacht hast?
Also ich finde schon, Produkte selber herstellen ist etwas, wo viel bringt. Alle Sirup und so weiter.
Ja, also nicht etwas irgendwie Transport irgendwo im Ausland kaufen, sondern selber machen.
Genau.
National, so lokal wie möglich zu schaffen. Ja. Cool, super. Emir?
Weil ich finde, dass die Nachhaltigkeit da in der Region, wo wir jetzt unsere Bar haben, halt nachhaltig in eine Richtung geht, wo wir die Tradition von der Ostschweiz und vom Appenzell eigentlich beibehalten möchten, indem wir halt mit den lokalen Ressourcen eigentlich vor unser Haus, die halt viel in Kontakt kommen, dadurch halt, dass schon seit Hunderten von Jahren immer das vorgelebt wurde. Und es wäre schade, wenn ich jetzt da hinkomme als Ausländer, wie man sagt, und dann anfange, etwas an Schnitzel zu servieren, wo es eigentlich die besten Cordon Bleus in der Ostschweiz gibt. Blöd gesagt jetzt. Aber es ist für mich einfach, für mich selber nachhaltig auch, dass die Gastronomie heutzutage immer schwieriger wird, Leute dafür zu animieren. Und das Nachhaltige ist eigentlich etwas an neuen Feuer zu entfachen, indem du halt Sachen angehst, die du halt sonst immer als Komfortzone hast. Und überall auf der Welt machst du irgendwo relativ das Gleiche. Und für mich war es persönlich jetzt ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich verliere jetzt gerade auch dieses Feuer. Und das Nachhaltige daran ist, dass ich die Liebe zur Arbeit nicht verlieren möchte und mir selber eine neue Challenge gesetzt habe, indem wir einfach nur mit Sachen arbeiten, die wir wirklich vor unserer Haustür finden. Und das spricht auch die Tradition, das Erbgut von Appenzeller Land eigentlich, spiegelt es sehr, sehr, sehr wieder in der Bar, wo wir sind. Und das ist etwas, wo ich halt für die Gegend halt mit dem Namen Appenzeller Haus halt stehen möchte. Und das ist für mich die Nachhaltigkeit, die wir jetzt gerade angehen.
Schön, Dankeschön. Dirk? Ja. Ja, es ist schon recht viel gesagt worden, glaube ich. Aber vielleicht
kann man selbst einfach so ein bisschen ist effektiv so. Oder Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema in der Gastronomie. Ja. Ich sage jetzt mal, bei uns ist es jetzt der Fall, dass die Gäste, die interessieren sich weniger über die Nachhaltigkeit. Denen ist eigentlich egal, woher das Produkt kommt. Wenn man jetzt nachhaltig in der Gastronomie arbeiten will, dann muss man halt schauen, dann dürften wir nicht mit Whiskys arbeiten, dürften wir mit Wodkas arbeiten, dürften wir mit Gins arbeiten. Wir bei uns in der Bar am Wasser und jetzt generell mit allen Betrieben, wir schauen zuerst regional, oder? Wenn nicht regional erhältlich, dann halt national. Wenn nicht national erhältlich, dann halt international. Wir versuchen aber nicht über den, über den großen Tümpel rüber zu gehen, also vor allem in den Weinen. Da schauen wir jetzt, oder? Wir bleiben in Europa. Aber da ist auch wieder der Gedanke, oder? Wir wollen, es ist ja nun kleiner, es ist ein Nadel im Heuhaufen. Also wir haben uns jetzt einfach diese Einstellung vorgenommen. Wir nehmen keine Weine von Übersee, weil die müssen ja auch irgendwie transportiert werden. Im Winter versuchen wir weniger Zitrusfrüchte zu brauchen, weil die kommen ja dann auch von Übersee. Da brauchen wir halt eher andere Zutaten wie Verjus oder Apfelsäuren oder halt andere Zitronensäuren. Wir versuchen jedes Produkt mehrmals zu verwenden, also vor allem in den Früchten, versuchen wir die bis zum Schluss rauszupressen, wo es auch geht. Was wir gemerkt haben, also als ich die Bar im Wasser eröffnet haben, haben wir pro Woche waren es fast 350 bis 400 Kilo Grünabfuhr, die wir eigentlich jede Woche rausgestellt haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir nur noch einmal ein 150 Liter Grüncontainer rausstellen, wo abgeholt wird. Also wir haben extrem dran gesetzt, weniger Dekoration, eher minimalistisch zu arbeiten. Wir haben versucht, alles zu verwenden. Wir kommen weg von Zutaten wegzuschmeißen. Und ich glaube, das ist das einfach das Wichtige, dass man diesen Gedanken hat. Klar, es ist wie bei den Wahlen, oder? Man sagt immer, wenn du nicht abstimmst, ist es ja nicht so schlimm, du bist ja alleine. Aber wenn dann ein großes Sammelsurium sagt, sie würden nicht abstimmen, dann zählt es. Und ich glaube, das ist der Gedanke, den wir auch haben. Es müssen alle mitmachen, sonst funktioniert es nicht. Und das ist halt das Problem, dass die wenigsten Gastronomen sich eigentlich bewusst sind, was es eigentlich heißt, nachhaltig zu arbeiten. Ich glaube, da müssen wir einfach zusammenspannen und vielleicht irgendein Gremium bilden, wo man einfach Tipps und Tricks gibt, nachhaltig zu arbeiten, oder? Das ist der eine Satz, weil es ist eigentlich einerseits wirtschaftlich, oder? Man kann sehr viel Geld sparen, indem man nachhaltig arbeitet. Aber man kann auch für die Umwelt was machen. Nur schon, wenn es ums Waschmittel geht. Was für ein Waschmittel brauchst du? Weil wir waschen eigentlich alles in der warmen Wasser, zum Beispiel waschen wir alles selber. Wir haben keine externe Firma. Von den Handservietten über die Kleider, über die Waschlappen und so weiter. Und da haben wir uns immer gesagt, ja, wir haben immer dieses, ich will jetzt keine Namen nennen, oder? Irgend so ein ganz normales Waschmittel genommen, bis wir mal die Inhalte reingeschaut haben, was ist eigentlich in diesem Waschmittel drin? Und dann haben wir gemerkt, das ist eigentlich völliger Schwachsinn. Wir lassen 5 bis 6 Maschinen durch, brauchen jedes Mal dieses Waschmittel, das nachher in den Abfluss geht. Und jetzt arbeiten wir halt mit dem Waschmittel, wo natürlich abbaubar ist, wo keine Schadstoffe drin hat. Und es ist genau das Gleiche. Also es ist auch wieder dieser Gedanke, aber wenn es nur wir machen, dann bringt es nichts. Es müssen eigentlich alle etwas machen. Oder? Und ich glaube, da müssen wir alle zusammenspannen und alle zusammen etwas bewirken, dass das dann schlussendlich eine Wirkung gibt.
Mhm. Schön. Danke. Nice.
Aber weißt du, das ist ja was nach und nach kommt. Irgendeiner muss anfangen, irgendwann früher oder später werden wahrscheinlich alle mit aufspringen. Mit den Gesetzen kommt es
dann sowieso irgendwann, oder?
Das auch. Aber weißt du, ich sehe Nachhaltigkeit, das sind so viele Aspekte, die man auch oft gar nicht auf dem Schirm hat. Da fängt es an, weißt du, hast du irgendwie Küchenpapier, benutzt du überhaupt Küchenpapier? Und dann ist auch die Frage, was ist denn nachhaltig? Ist es so ein Händetrockner? Ist es irgendwie das Papier? Sind es die eigenen Servietten? Ich habe selber noch gar nicht, sag mal, CO2-Fußabdruckmäßig ausgerechnet, was überhaupt besser ist. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Dann sind's, wir haben auch so Handseifen, ne? Wir haben zum Beispiel aus Zürich von Söder haben wir die Handseife. Das sind so viele Aspekte, was mir aber immer am meisten am Herz liegt und das versuchen wir gerade umzuändern, ist, dass wir so viel Verpackungsmüll haben. Wenn wir Flaschen bestellen, weil wir haben einen Getränkefachgroßhändler, der halt ein scheiß Sortiment hat. Und dann bestellen wir natürlich ganz viel online oder bei anderen Herstellern. Es kommt immer in Kartonagen. Wir haben unfassbar viele Kartonagen, die einmal benutzt, dann weggeschmissen werden.
Und die kosten ja auch Geld.
Wie bitte?
Es kostet ja auch wieder Geld, das zu entsorgen, oder?
Ja,
das
ist klar, Arbeit. Eben darum geht es gerade. Wenn wir so umstellen wollen, kannst du mich beide anlassen? Weißt du auch, wie oft haben wir eine große schwarze Mülltonne, wo der Restmüll reinkommt? Ja, wir wollten dann eigentlich die jetzt umstellen auf eine kleine, dafür aber eine große Papiertonne, weil wir gerade auch alles gar nicht trennen können, weil wir den Platz bei uns in der Bar gar nicht haben. Dann gelbe Säcke, weißt du, überhaupt alles trennen. Und was wir natürlich auf der anderen Seite aber haben, ist, dass wir auch einen lokalen Produzenten haben, wo wir mittlerweile alles in 10 Liter Plastikkanistern uns liefern lassen können oder selber abholen und halt überhaupt oder versuchen halt so wenig wie möglich Glasmüll zu produzieren, weil das ist ja auch immer total nervig. Das ist einmal Glas, müssen einmal eine Woche immer 6 Kisten Altglas wegbringen, was auch total nervig ist. Und deswegen finde ich ja auch den Ansatz von Eco Spirits eigentlich ganz geil. Ich meine, wir haben da natürlich schon unseren eigenen kleinen Weg gefunden. Aber sowas finde ich auf jeden Fall auch eine gute Idee für die Zukunft. Mhm. Wie gesagt, sind so viele Punkte, da kann man eine ganze Woche drüber diskutieren.
Ja, sehe ich absolut. Also was mein Fokus heute auch von dem Talk ist, dass wir nicht nur ganz viele Fragen aufbringen, weil ich glaube, ganz viele haben jetzt relativ viele Fragezeichen über dem Kopf, aber auch so ein bisschen, was können wir vielleicht von unserer Erfahrung heute den Gästen, die zuhören, auch mitgeben? Und was können wir morgen vielleicht machen? Weißt du, das fände ich so den nächsten Punkt, wo ich gerne von euch wissen wollen würde, ist, was kann ein Bartender, was kann ein Gastronom morgen theoretisch umsetzen, um ein Stückchen nachhaltiger zu werden? Du hast jetzt zum Beispiel Boris angesprochen, hey, indem man irgendwie Karton, Plastik definitiv separiert, Restmüll, eine Biotonne hat, aber dann ist natürlich auch wieder die Problematik mit dem Platz. Aber ja, ich meine, ich kann jetzt von unserem Betrieb sprechen, da haben wir die Situation, dass wir einfach unseren privaten Parkplatz nutzen dafür. Ja? Der Hausbesitzer stellt uns nicht den Platz. Hey, dann ist es halt so, dann ist der eine private Parkplatz halt einfach ein großzügiger Eingangsbereich und ja, die Nachhaltigkeit, die an Dings, an unsere Entsorgung angeht, was unser Geschäft angeht, die kostet uns dann halt 300 Franken im Monat.
Aber eben, wie du sagst, das kostet 300 Franken im Monat.
Ja.
Und jetzt ist ja so, Gastronomie ist jeden Rappen dreimal umkehren, bis du es auszahlst. Und ist ja schön und gut, eine Grüntonne, eine Kartonkonne, eine Abfalltonne, eine Glaskonne.
Genau.
Aber das ist ja immer Geld, wo du jeden Monat ausgeben musst. Und schlussendlich, also es fängt irgendwie schon unten an, oder? Mit dem Glas. Also heutzutage ist ja oft so, dass oder viele Firmen kommen jetzt eben wie Eco Spirits oder wir arbeiten zum Beispiel mit Happel Gin, die liefern jetzt mittlerweile auch die so Säcke, oder? Die wir abfüllen können. Also sind so.
Oder so, ist Beckenbox oder so, ist so ein
das ist so ein Sack,
so ein
Ah, okay.
Genau. Also, wie man es eigentlich von der Pürees kennt, Pontier Püree.
Ja, genau.
Also Poirot-Püree.
So, die können wir abfüllen, oder?
Ja.
Nice. Natürlich hat zwei Aspekte. Für uns ist es günstiger,
ja, oder?
Wir haben weniger Glasabfall. Mhm. Aber natürlich, das fängt dann wieder an bei Happel, die machen weniger Umsatz. Und das ist es für sie nachhaltig, oder? Dass sie jetzt uns diese Bags liefern? Oder es ist halt immer diese Frage, wo fängt man an? Oder aber mit der Nachhaltigkeit?
Kostet sie ja auch relativ viel Geld.
Genau,
ne?
Die Flasche kostet natürlich auch wieder Geld.
Die auch von A nach B zu transportieren, genau, ist auch wieder Gewicht, also viel höhere Transportkosten.
Genau.
Und für dich viel weniger Arbeit wiederum zum Entsorgen. Weil das kostet dich ja auch wieder Geld. Altglas kostet ein Gastronom ja immer Geld, die Tonne, ne?
Genau, oder? Und das halt immer die Frage, wo wägt man die Nachhaltigkeit ab, mhm, oder? Weil wir wollen ja auch nachhaltig arbeiten, auch im Geschäft wollen wir nachhaltig arbeiten. Mhm. Und da geht es immer darum, was ist wichtiger? Oder hat man jetzt 4 Tonnen und wiegt, tut alles trennen, zahlt aber 4-mal mehr, als wenn man nur eine Tonne hat, oder?
Yeah.
Wo man, ich sage Betriebsabfall, wo man eigentlich rein theoretisch auch alles reinwerfen könnte und auch darf. Das ist halt immer diese Abwägung, was ist wichtiger, wo setzt man an.
Ja, es ist
Freiraum auch eine mentale Sache, oder? Für die Mitarbeiter. Und schlussendlich, es ist immer so eine Gratwanderung, was man genau macht.
Okay. Ja, wir drehen uns halt manchmal auch im Kreis, oder? Wir drehen uns halt manchmal auch im Kreis halt, weißt du, wie Dirk eben sagt, bist du nachhaltig, leidet vielleicht jemand drunter. Da ist halt diese Schnittstelle, die halt noch sehr, sehr dünn ist. Und ich glaube schon, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, aber eine Linie zu finden ist in der Zeit, wo wir uns jetzt befinden, halt schon sehr schwierig halt. Ja,
ja.
Und auf was verzichtest du, wie gehst du die Sachen halt anders an? Und es ist halt, weißt du, Dirk sagt eben von Sachen wie eben mit den Tonnen und dem Ganzen. Wir reden halt er redet von Weinen, die nicht von Übersee kommen. Wir reden halt von Sachen, die vor unserer Haustür wachsen. Ich glaube, dass das alles ein schöner Konstrukt ist, wo wir in ein paar Jahren hoffentlich dann wirklich eine gesunde Gastronomie dann haben werden, wo alle davon profitieren können. Und ich glaube, da sind so Leute wie eben so Inspirationen, die hier jetzt neben mir sitzen, da halt sehr wichtig, dass sie das halt in der Community quasi dann rausposaunen und ich glaube, der Stil vom Leben selber, privat sowie auch im Beruf, hat viel damit zu tun. Und ich glaube, das ist der richtige Approach und ich glaube, das kommt schon gut in den nächsten Jahren.
Ich würde gerne ganz kurz nochmal da ganz kurz unterbrechen, weil wir schweifen so ein bisschen von meiner Frage ab, auch wenn es extrem spannend ist, was ihr beide jetzt auch gesagt habt. Aber was ich gerne hätte von euch so ein bisschen als Brains und auch als Pioniere und auch Erfahrung, auch als Unternehmer, was können wir den Gästen, die jetzt hier sitzen, für morgen mitgeben? Für was sie morgen umsetzen könnten.
Meinst du jetzt im Privathaushalt für sich?
Nee,
oder meinst
im Betrieb. Im Betrieb.
Im Betrieb, ja, ich habe mich gerade die ganze Zeit nebenher überlegt.
Okay.
Mir ist nicht so richtig was eingefallen.
Okay. Also, du hast ja jetzt, Dirk, du hast ja jetzt gerade ein Beispiel gebracht, indem man zum Beispiel ein größeres Verpackungsgebinde benutzt anstelle einer Flasche, richtig? Das wäre sicher was, finde ich.
Ja gut, habe ich ja schon gesagt, machen wir auch. Aber ja. ich habe eher so an tägliche Dinge auch gedacht. Ich weiß nicht, es ist natürlich so einfache Sachen wie nicht 1000 Papierhandtücher immer zu benutzen, um irgendwas wegzuwischen, sondern halt das Geschirrhandtuch. Oder
Das Schlimme ist aber, von der Nachhaltigkeit her, ist das Papierhandtuch viel besser von der CO2-Bilanz als ein Geschirrhandtuch. Ah, okay. Und es ist auch eine viel hygienischere Variante. Ja, ist es. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber es ist,
also, naja, aber weißt du,
dann es ist einfacher zu verbrennen. Kostet weniger CO2, als was zu waschen.
Ja? Meldung.
Schieß los.
Dann kommt wieder das Gesundheitsamt bei uns um die Ecke. Ja. Und wir haben im Personaltoilettenbereich haben wir halt nur ein Handtuch für alle gehabt. Dann sagen die, ja, nee, das geht aber nicht. Ihr müsst hier Einweghandtücher haben, weil ist ja Sauerei irgendwie okay. auch.
Und ja.
wirst ja auch gezwungen, irgendwie Sachen zu verbrauchen.
Ja, und ja, aber wie gesagt, es ist wirklich nachhaltiger, es produziert weniger CO2, wenn man die Papiertücher, die kosten natürlich was, ne? Also Nachhaltigkeit, Fazit, ist auf jeden Fall nicht immer günstiger, ne? Und du brauchst ja nochmal Platz dafür.
Oder? Das musst du dann auch wegschmeißen. Ja? Das kostet dann auch wieder Geld. Ja. Ich glaube, wenn es um Nachhaltigkeit geht, also wir schauen ja dort auch, wir hatten diese lange Diskussion mit den Handtüchern in Toiletten, oder?
Ja, genau.
Die Barmwasser ist jetzt ein Ort, wo du 25 Franken zahlst für einen Cocktail, du zahlst bis zu 5000 Franken für eine Flasche Wein, die Leute sitzen auf bequemen Stühlen, die gehen auf die Toilette, es ist wunderschön. Da kann ich jetzt kein Papierhandtuch anbieten. Da muss der Gast was haben. Er muss eben, wir haben auch mit Söder, wir haben unsere eigenen Seifen gemacht mit Söder, oder? Wo nach Cocktails schmecken und so weiter und so fort. Ist das nachhaltig? Weiß nicht. Aber ich komme nochmal auf das Thema zurück. Unsere Gäste, denen ist es egal, ob wir nachhaltig sind oder nicht. Die wollen einfach Qualität. Und wir müssen jetzt schauen, wo können wir ansetzen, dass wir für uns nachhaltig arbeiten. Und da gibt es kleine Punkte eben, wie das Waschmittel, das ich angedeutet habe. Oder?
Ja,
wir haben dieses, keine Ahnung, wie das heißt, früher das Waschmittel genommen. Da hat es Mikroplastik drin, da hat es dieses drin, da hat es Bleichmittel drin und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir nehmen jetzt nur noch dieses grüne Frosch-Waschmittel, wo 100% bioabbaubar ist, wo man einfach reinschütten kann, erledigt. Wir haben nachhaltig gearbeitet. Das Gleiche ist mit dem Abtrocknungstucher, die Poliertücher, oder? Für die Gläser. Wieso müssen wir an einem Abend 20 Poliertücher nehmen?
Nee.
Wenn es ein bisschen nass ist, dann hängst du schnell über die Espressomaschine 5 Minuten, dann ist es wieder trocken, nimmst ein zweites und nur das, anstelle 2 Wäschesäcke pro Abend, haben wir jetzt auf einen halben Wäschesack runtergearbeitet, weil ich einfach meinen Mitarbeitern eingebrockt habe. Ihr braucht nur 2 Tücher zum Abtrocknen und vielleicht 2 Tücher für das Geschirr.
Ja.
Oder? Wieso braucht jeder Mitarbeiter 3 schwarze Tücher zum die Tische abputzen? Nein, 1 pro Person pro Abend, das reicht. Muss halt einfach mit weißem Wasser schnell auswaschen und dann funktioniert das. Für einen Abend ist das völlig okay. Das gleiche mit den Kleidern. Wenn die Barjacke sauber ist am Abend, dann musst du sie nicht in den Wäschekorb tun, sondern ziehst sie am nächsten Tag wieder an. Oder? Ja. Also bei uns war das wirklich so, dass jeder Bartender jeden Abend seine Hosen, seine Jacke in den Waschkübel reingetan hat. Ich sage, wieso? Eine Hose kannst du ohne Problem 4 Tage anziehen. Die musst du nicht jeden Abend waschen. Oder?
Ja, ja.
Das sind so kleine Sachen. Aber da braucht es halt Leute oder ich sage es Führungskräfte, die das auch überwachen und selber diese Mentalität haben.
Mitdenken, ja.
Oder? Und mitdenken, oder? Nur so können wir nachhaltig arbeiten. Und ich glaube, dort müssen wir ansetzen.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir hier 2 Punkte, das macht ihr unter euch aus, wer jetzt was sagt.
Das sieht so aus, ja, so Backoffice-Themen, wo wir im Backoffice irgendwelche Sachen können nachhaltiger machen. Ich denke, es ist gleich wie im Food-Bereich auch. Am Schluss ist es auch nicht wahnsinnig nachhaltig, wenn eine kleine Bar 100 Cocktails anbietet und das Material für alle die halt immer vorhanden ist. Und ich denke auch beim Produkt, was für ein Produkt verwendet man für seine Cocktails? Ich habe das Gefühl, dort kann man schon relativ viel machen, wenn man schaut, wie ist denn das hergestellt, das Ganze.
Ja,
und
fix.
Eben, ich bin überrascht, wie viel Cocktails, was in jeder Bar noch immer verfügbar sind. Es gibt halt wahnsinnig viel Material, das da ist, wo teilweise kaputt geht, Sirupen, die man nicht mehr braucht, all das ist eigentlich alles Food Waste, das man mit einer schlaueren Karte vermeiden
Ja, auf jeden Fall. Aber das Ding ist ja auch in der Bar zum Beispiel, gibt es unglaublich viele Leute, die sich darüber gar keinen, also die Gäste, überhaupt keine Gedanken zu machen und alles natürlich auch immer haben wollen und natürlich total fast schon empört sind, wenn man irgendwie kein Aperol da hat oder so irgendwas oder irgendein Produkt von, was weiß ich jetzt, egal, das ist ja gar keine Brands nennen. Na, das ist ja eine Sache, die erwarten das, dass das auch alles da ist und jeder erwartet, dass es Tequila gibt, jeder erwartet, dass es Mezcal gibt, was irgendwie alles aus Mexiko kommt, natürlich per Definition. Und das ist schon mal ein schwieriger Teil. Was ich aber noch sagen wollte, wir haben zum Beispiel bei uns gar keine Poliertücher. Da ist es halt auch schon irgendwie wichtig, dass du auch gute Geschirrspülmaschinen zum Beispiel hast. Weißt du, wir haben Osmosefilter noch drin. Das wird gespült, es kommt raus, stellst 15 Sekunden hin und dann ist das Glas kein Tropfen. Klar, du brauchst, wir haben in Freiburg auch das große Glück. Wir haben super Kalk, also nee, kalkarmes Wasser. Also wir haben praktisch kaum irgendwelche, wir haben gar keine Flecken, also die Gläser kommen raus, ich gucke sie an, top, ne? Musst du gar nicht polieren. Und was aber auch noch zum Beispiel zur Nachhaltigkeit dazu kommt, in dem Atemzug wollte ich noch sagen, ne? Du kaufst heutzutage, wir haben bei uns oben einen Tiefkühlschrank, der ist kaputt gegangen. Ja, dann willst du den reparieren und dann kommt der Typ, macht dir den Kostenvoranschlag, ja, kostet 1500 Euro zu reparieren, weil die Arbeitsstunde allein schon zu teuer ist. Also, ey, schmeiß es doch raus, kauf doch einfach einen neuen. Aber dann denke ich so, nee, schmeiß ich nicht raus und kauf nicht einfach einen neuen, müssen halt jetzt ein bisschen Geld sparen, bis wir den endlich mal reparieren können. Gerade ist es das Zwischenlager für das knappe Gebäck irgendwie.
Ja,
aber das sind lauter Sachen, du würdest einfach, ja komm, kauf dir halt einfach einen neuen.
Ja, klar, absolut, ja, aber vielleicht ist ja auch jemand im Team, der einfach vielleicht ein bisschen technisch begabt ist und ja, auch ein bisschen das Interesse hat. Ja, also ich habe auch schon eine Spülmaschine, Teile ausgetauscht, obwohl das überhaupt nicht mein Metier ist. Aber nein, ich konnte jetzt entscheiden, ob ich jetzt 2.500 Franken zahle oder für das Ersatzteil 200 Franken zahle. Und es hat mich eine Stunde gekostet und ich habe keinen Stromschlag bekommen und es hat alles funktioniert.
Ja, ist meistens so, wenn du einen Stecker ziehst, kriegst du keinen Stromschlag.
Ja, genau. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Hey, aber es geht eigentlich. Also man kann auch viele Sachen selber machen und durchs Internet kannst du wirklich alles auch googeln. Ich würde vielleicht einfach nochmal ganz kurz hier in der Runde, um was können wir Bartendern für morgen mitgeben. Meiner Meinung nach ist, ich glaube, was Michael gerade angesprochen hat, einfach ein bisschen knapper von der Menüauswahl zu werden. Einfach weniger Produkte benutzen, auch weniger Produkte anbieten und auch gewisse Sachen auch vom Konzept her ein bisschen spitzer werden und zu sagen, nee, wir haben dieses Produkt nicht, wir haben was Lokales, eine Aperol-Variante, wo Lokales als Beispiel. Unter anderem auch, wie Emir gesagt hat, glaube ich, mit lokalen Produkten, wie die in der Natur verfügbar sind, was auch die Saison gerade hergibt, mit denen zu arbeiten und Infusionen zu machen. Aber unter anderem auch probieren, größere Gebinde einzubinden in der Bar und nicht nur Flaschen, ganz viele Flaschen von ganz vielen tollen Produzenten stellen ihre Produkte nur in Halbliterflaschen her. Ich meine, wenn du in deiner Bar irgendeinen Cocktail auf der Karte hast, dann machst du meistens 5 Liter davon, oder? Also haust du davon 10 Flaschen.
20
Liter. Ja, oder 20. Ja. Dann landen da mindestens 10 Flaschen im Müll. Und die haben nicht mal einmal die Bar gesehen. Die sind unten im Keller angekommen und gehen sofort wieder rückwärts, U-Turn, Richtung Container. Das macht absolut Sinn. Und dann einfach auch zu sagen, hey, weißt du was? Wenn es das Produkt nicht in einem Großgebinde gibt, dann kaufe ich es nicht mehr. Ist einfach eine Konsequenz, oder? Und ja, ich sehe auch die Punkte, wie du sagst, dass mittlerweile wegwerfen viel günstiger ist und neu kaufen als reparieren. Ich meine, das ist halt auch was, wo unsere Gesellschaft heutzutage halt auch in der Wegwerfgesellschaft, bös gesagt, doch lebt, oder?
Ja, das und wir Deutschen sind ja auch immer ganz gerne ganz geizig, was irgendwie die Bereitschaft angeht, Geld für eine Dienstleistung in der Gastronomie zu bezahlen. Ich habe letztens kam so ein saugeiler Bericht über den österreichischen Weinskandal in den 80er Jahren und dann hat auch der Österreicher gemeint, das Beste trinken wollen und nichts dafür bezahlen, auf so eine dumme Idee können auch nur die Deutschen kommen. Und das, was ich aber damit sagen will, ist, dass die Gäste ja oft nicht bereit sind dazu, den Preis zu bezahlen, den du eigentlich verlangen müsstest, wenn du alles lokal machst und regional und wenn du alles selber bastelst. Wir hatten auch mal den WDR zu Besuch, da haben wir einen Drink gemacht, der halt nur aus lokalen Zutaten sein sollte. Ja, fürs Fernsehen schön und toll. Aber wenn du das nachher auf der Karte dann hast, dann muss der Drink irgendwie 18, 19 oder 20 Euro kosten. Und es zahlt, also das Freiburg nochmal ganz viel spezieller, das zahlt da gar niemand dafür. Und das ist ja das nächste Problem. Dann willst du eigentlich sowas machen und müsstest so einen hohen Preis dafür verlangen, dass keiner bereit ist, den zu bezahlen. Weil und dann nutzt es ja auch nichts. Dann hast du das gemacht, keiner kauft.
Ja, es ist richtig. Ich meine, der Preis kommt ja auch zustande, weil wir auch eine gewisse Lohnstruktur haben. Und alle wollen ja auch fair bezahlt werden. Also kostet das ja auch was. Und du willst es ja auch nicht als eine Nullnummer machen. Im besten Fall. Und das ist halt die Kombination. Wie viele Leute auch Bio auch einkaufen, anstelle irgendwie sagen, wie Bio toll ist. Und das ist halt trotzdem immer noch 90%, wo herkömmlich einkauft und 10%, wo Bio einkauft. Ne? Das ist halt schon Wahnsinn. Ne?
Aber man muss natürlich auch sehen, in der Schweiz, also von der Schweiz ist jetzt, oder? Das Bio-Zertifikat, das muss man sich eigentlich ja kaufen, sozusagen, oder? Das ist ja das große Problem. Dann gehst du einkaufen und dann hast du genau die Wahl. Zitronen, oder? 90 Rappen für eine Zitrone. Du kannst aber die Bio-Zitrone kaufen, wo genau gleich aussieht, genau gleich schmeckt, kostet aber 1,10. Und jetzt ist es ja in der Schweiz so, dass die Nicht-Bio-Bauern müssten sowieso fast genau gleich wie ein Biobauer arbeiten. Sie haben einfach das Geld nicht ausgegeben für ein Bio-Zertifikat, können dementsprechend ihre Ware günstiger verkaufen oder die Biobauern können ihre Ware teurer verkaufen. Deswegen strebe ich auch dazu, eher Nicht-Bio-Ware zu kaufen, weil in der Schweiz ist es fast das Gleiche. Also ein Nicht-Bio-Bauer darf nicht viel anders brauchen als ein Biobauer. Also kommt es wie nicht so drauf an, weil Hühnchen ist genau dasselbe, oder? Da gehst du in Coop oder in Migros, da hast du zwei Hühnchen, oder? Normales Hühnchen vom Schweizer Freiland, weil in der Schweiz musst du ja die Hühner Freiland, oder? Da hast du nicht im Stall eingepfercht behalten, oder? Die müssen frei sein, die müssen ihren Platz haben, kostet ein Huhn keine 59. Aber ein Bio, weil es Bio-zertifiziert, kostet irgendwie 17 Franken. Aber der Stall ist gleich groß, bekommt fast das gleiche Essen. Ja, wieso muss ich dann viel mehr zahlen? Und wir müssen ja in der Gastronomie auch nachhaltig arbeiten, oder? Und wir wissen, wie schwierig es ist, oder? Jetzt kommt die Gewerkschaft und sagt, ja, wir müssen Mindestlöhne zahlen von 5.000 Franken. Ich bin gerne bereit, meinen Mitarbeitern höhere Löhne zu zahlen, aber dann muss der Gast auch bereit sein, nicht mehr 4,50 für einen Kaffee zu zahlen, sondern 7,50 für einen Kaffee zu zahlen. Das ist so ein bisschen diese Abwägung, die wir haben, oder? Da muss der Gast jetzt langsam auch umdenken. Absolut. Und sagen, und in der Gastronomie in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber im Moment, die Gastronomie in der Schweiz ist am Kämpfen. Ja. Also ich rede mit keinem Gastronom im Moment, wo sagt, hey, mir geht es wunderbar, ich mache Millionen jedes Jahr. Es ist der Fakt. Es ist vorbei.
Ja.
Oder diese Nach-Corona-Zeit, wo alle rausgehen wollten und Geld ausgeben wollten, das ist vorbei. Mhm. Also wir sind jetzt bar Masse 7 Jahre, wir machen wieder die gleichen Umsätze wie vor 7 Jahren. Weißt, vor 3 Jahren haben wir ein unglaublich tolles Jahr gemacht. Über 2 Millionen Umsatz. Großartig. Wir haben gesagt, yay, super, endlich verdienen wir Geld. Und jetzt sind wir wieder auf 1,7 unten. Weißt du, ich sag so, die Leute gehen nicht mehr so viel raus, oder? Die kommen wieder zurück, oder? Wir müssen uns wieder mit der Realität gefasst machen. Und dann heißt es wieder, wir müssen höhere Löhne zahlen, dann steigen die Preise und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir wegen dem auch die Löhne, die Preise von den Speisen hochdrucken. Und jetzt haben wir genau dieses Problem, oder? Und jetzt müssen wir ansetzen.
Die sind ja auch viel teurer geworden, oder? Alle Zutaten insgesamt.
Genau. Und deswegen sage ich, für mich Nachhaltigkeit heute ist eher im Wirtschaftlichen als in der Umweltsache. Also wenn mir sagt, ich muss nachhaltig arbeiten, sage ich, okay, ich arbeite nachhaltig, aber ich arbeite eher auf der wirtschaftlichen Seite nachhaltig und nicht mehr auf der Produktebasis. Ja. Wenn ich jetzt einen Wodka bekomme, wieso muss ich für ein Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, aber wir haben jetzt Belvedere, haben wir lange gehabt, weil wir einen Vertrag, wie jeder Gastronom hat einen Vertrag mit gewissen Spirituosenfirmen. Wir haben mit Belvedere gearbeitet, großartig, die Gäste haben es geliebt. Aber ich zahle irgendwie kleine 32, 34 Franken für eine Flasche Belvedere. Ich muss nachhaltig arbeiten, ich muss meine Löhne zahlen, ich muss die Miete zahlen. Also, Belvedere weg, jetzt arbeiten wir in einem Wodka, wo halb so viel kostet. Hast du das Gefühl, der Gast hat einmal darüber gemotzt? Nein, also. Dort müssen wir ansetzen heutzutage, oder? Weil wenn wir überleben wollen,
ja,
müssen wir auf der wirtschaftlichen Seite nachhaltig arbeiten, weil wenn wir das machen in Zukunft, dann können wir, dann können all die anderen Firmen, die auch nachhaltig arbeiten wollen, auch überleben.
Ja.
Oder, und ich glaube, dort ist das der Wichtige, wenn es um Nachhaltigkeit, ja, in der Gastronomie geht, geht es im Moment ums Wirtschaftliche und nicht um die Umwelt.
Oder? Ja, das ist natürlich gerade in so challenging times, wo auch irgendwie momentan haben wir auch alle damit ein bisschen zu kämpfen, was die Politik angeht, was weltweit passiert, schürt extrem viel Ängste. Und das hält auch die Leute dazu, dass viel mehr gereist wird und viel weniger irgendwie lokal ausgegangen wird, weil man ja auch so ein bisschen den Problemen auch entfliehen möchte. Aber auf der anderen Seite drückt einen das natürlich auch immer so ein bisschen in die Ecke, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht und einfach auch finanziell nicht mehr die Umsätze macht, aber trotzdem die gleichen Kosten hat und tendenziell vielleicht höhere Löhne noch zahlen muss. Wir müssen natürlich aber auch nachhaltig mit unseren Mitarbeitern, mit uns aber auch umgehen und auch mit unserem Körper umgehen. Ja? Und die Parameter stellen wir halt immer noch ein, oder? Die Zügel haben wir ja eigentlich auch in der Hand. Ja? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, was macht wirklich Sinn, was macht nicht wirklich Sinn? Was ist jetzt einfach nur profitgetrieben und was ist jetzt wirklich auch zukünftig getrieben? Ja, das muss man sich leisten können. Das ist definitiv leider noch der Fall. Und ich glaube, da braucht es definitiv auch gewisse Steps von der Politik. Also gesetzlich muss da was vorgeschrieben werden, oder? Was ich gerne von euch aber noch in der Runde gern hätte, ist, wie können wir unsere Mitarbeiter, ihr, wo auch gewisse Verantwortung habt, euren Mitarbeitern gegenüber, als Inhaber, aber auch Geschäftsführer, wie können wir unser Team dazu begeistern, auch all die Punkte, die jetzt hier genannt wurden, wo super Ansätze sind, dass sie das genauso umsetzen? Gibt es da irgendwie einen kleinen Denkanstoß, den man irgendwie unserem Publikum mitgeben könnte? Bitte.
Nein, ich habe mich total gefreut, weil das die von selber auf die Idee gekommen sind. Die sind ja auch auf uns zugekommen und gesagt, hey, wir müssen das mal irgendwie anders machen mit dem Müll. So, ja, genau. Macht euch doch da mal Gedanken, das geht so nicht weiter.
Ja.
Ja. Deswegen, das fand ich mega gut.
Wir, also du sprichst von deinem Team, ne?
Ja, die sitzen hier, vier Stück davon.
Okay.
Cool. Ja, also ansonsten, klar, es sind natürlich auch viele Sachen, geht es ja auch immer drum, um Arbeitszeiten, ne? Nicht verheizen, keine Überstunden, irgendwie Pausen und so weiter. Ich meine, ich glaube, da müssen wir nicht mehr groß drüber sprechen. Das ist, glaube ich, heutzutage normal. Ne? Wir haben zum Beispiel so ein unser digitaler Stempel-App, gibt mir automatisch auch immer eine Warnung, kann ich einstellen, wenn es eine Arbeitszeitverletzung ist. Also die haben jetzt irgendwie über 10,5 Stunden oder 11 Stunden gearbeitet, dann kommt da immer so zack, roter Eintrag, Arbeitszeitverletzung. Nee, die kommt immer erst danach, die ist nicht lang. Erst wenn er sich dann ausgestempelt hat, dann kommt das. Aber genau, das sind natürlich auch so Sachen.
Oh, wie cool. Oh, cool, danke schön.
Jetzt gibt es noch was zu trinken.
Kleines Erfrischungsgetränk für zwischendurch, damit ihr alle einen kühlen Kopf bewahrt, oder? Ich brauche nämlich noch eine Stunde danach. Dirk, ich hätte auch gerne noch mal ein paar Punkte von dir, wie du dein Team am besten motivieren kannst dazu. Du hast jetzt natürlich auch viele Informationen, auch sehr ehrlich geteilt, finde ich super. Aber trotzdem den Willen zu behalten, oder? Den Willen nicht zu verlieren daran.
Es ist ganz wichtig, und das war schon immer meine Philosophie, Vorbild zu sein. Eine Vorbildfunktion zu sein für die Mitarbeiter. Ich habe einen neuen Laden aufgemacht und für mich ist ganz klar, ich bin der Erste, der reingeht und ich bin der Letzte, der geht. Das ist für mich so meine Philosophie, oder? Wenn wir um 9 Uhr Arbeitsbeginn haben, stehe ich um 8:30 dort und wenn jeder sich ausgestempelt hat, mache ich den Laden zu, vor allem am Anfang. Man muss den Mitarbeitern eigentlich immer das mitgeben, wo man selber auch irgendwie erwartet. Aber mich darf man nicht als Referenz nehmen, weil ich bin Workaholic und wenn es sein muss, arbeite ich 20 Stunden und ich habe zum Glück eine verständnisvolle Frau zu Hause, wo das auch akzeptiert. Aber mir ist es extrem wichtig, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie sich anerkannt fühlen, dass man sie wirklich auch fördert. Und vor allem extrem das mit den Arbeitszeiten, das ist halt immer so ein Ding. Wir sind arbeiten in der Gastronomie und das ist halt einfach so, dass gewisse Tage sind halt einfach lang. Und das muss man einfach wissen, wenn man in der Gastronomie arbeitet, dann ist das so. Aber es gibt sehr viele Punkte, wie man die Mitarbeiter dann wieder abholen kann. Dass man privat viel machen kann, dass man den Mitarbeitern auch etwas zurückgibt. Sei das Incentive, sei das mal wieder ein extra Tag frei. Löhne ist auch wieder ein Ding. Oder schlussendlich, wir haben diese Diskussion über welche Löhne, wo sollen wir ansetzen mit den Löhnen, oder? Per se, wir fangen nie beim Minimallohn an, sondern wir fangen immer drüber an. Und wir versuchen die Mitarbeiter dann nach der Probezeit abzuholen, da gibt es die erste Lohnerhöhung und so weiter. Weil was wir gemerkt haben, wenn du mehr gibst, dann bekommst du auch mehr von den Mitarbeitern zurück.
Oder? Ohne dass sie fragen.
Und ohne dass du dafür fragst, oder? Und das ist halt, ich sage immer, ich kenne so viele Gastronomen, die nutzen ihre Mitarbeiter aus. Und das tut mir so richtig weh, wenn ich dann den Geschäftsführer sehe, wie er neben dem Tresen steht und seine Mitarbeiter sieht, arbeiten, oder? Und selber nichts anfasst, oder? Und wir bilden ja bei uns auch Manager aus. Und ich gebe sehr gern das Zepter ab, sage, hey, jetzt bist du 6 Monate der Geschäftsführer und ich coache dich und ich führe dich. Und ich hatte Leute, die sagen, ja, Mitarbeiter ist krank, ich hole einen Ersatz rein. Nein, du gehst rein, du ersetzt diese Person. Du holst nicht eine extra Person rein, weil der Geschäftsführer soll Vorbildfunktion sein. Wenn du dann zu viel arbeitest, Geschäftsführer, dann okay, dann holst du eine extra rein. Aber solange du kannst, dann stehst du da und ersetzt diese Person. Oder? Und das ist für mich halt eben Nachhaltigkeit, den Mitarbeitern zeigen, dass du für sie da bist, wenn mal jemand ausfällt, dass du einspringst und dass du halt mal eine 6-Tage-Woche machst und dass du halt bis zum Schluss dort bleibst. Und ich sage immer, wenn du ein nachhaltiges Team haben willst, da musst du ein glückliches Team sein. Und wir haben uns immer 2 Ziele gesetzt, oder? Am Abend, nach jedem Service, soll jeder Gast mit einem Lächeln nach Hause gehen, aber auch jeder Mitarbeiter. Und das 2. Ziel ist mir fast wichtiger, oder? Dass jeder Mitarbeiter immer mit einem Lächeln nach Hause geht, weil dann weißt du, dann kommen sie am nächsten Tag wieder und geben wieder Vollgas. Und jetzt seit 7 Jahren gibt es die Bar im Wasser, und ich habe es letztens gezählt, wir haben 42, in diesen 7 Jahren hatten wir 42 Mitarbeiter. Über die 7 Jahre. Oder? Und wir haben 13 Festangestellte. Und über die 7 Jahre hatten wir nur knapp über 40 Mitarbeiter. Und das zeigt einfach, dass wir eine gesunde Mitarbeiterphilosophie haben und dass wir den Mitarbeitern auch diese Wertschätzung geben. Und das ist für mich auch wieder nachhaltig, auch wirtschaftlich, weil jeder Mitarbeiter, den du ersetzt, der kostet dich halt einfach viel Geld, oder?
Ja. Schön, Dankeschön. Emir.
Ja, ist ein guter Punkt von Dirk und Paul, ist auch Vorbild sein eigentlich. Das ist das Wichtigste eigentlich, dass du etwas lebst, wo du dir auch irgendwo erwartest, dass es halt auch genauso zurückkommt, wenn du etwas angehst, dass die Mitarbeiter einfach dich als Vorbild haben und genauso anspornen, wie du die Sachen halt angehst. Du wirst es ja genauso haben, deswegen musst du auch irgendwo was vorleben und vorzeigen. Nicht jemanden reinholen, selber dafür stehen, auch Sachen opfern in gewisser Weise. Weil wenn es denen gut geht, geht's mir gut oder uns gut und genauso andersrum. Wenn es mir gut geht, alleine, kann es nicht andersrum funktionieren. Das heißt, es fliegt von oben herab und es muss ganz oben anfangen auf jeden Fall, dass du gewisse Sachen halt einfach auch umstrukturierst, dass auch mal rausgegangen wird, dass einfach mal ganz anders der Arbeitsrhythmus zum Beispiel komplett neu gemacht wird. Nicht, dass es jedes Mal Tag ein, Tag raus ist, oder? Einstempeln und reingehen, Mise en place machen, wieder in den Heim, sondern dass du einfach jeden Tag ein bisschen was, nicht jeden Tag, aber jede Woche mal was Neues machst, dass du den Leuten gewisse Aufgaben gibst, die vielleicht zum Beispiel, wie Dirk sagt, dass er sagt, okay, 6 Monate bist du Geschäftsführer. Bei uns ist es so, dass du sagst, okay, du kreierst jetzt 2, 3 Sachen, die du halt selber findest. Da draußen ist ein Baum, geh das pflücken und mach was daraus zum Beispiel. Irgendwo viel, viel näher zur Arbeit zu bringen, indem du Verantwortung einfach auch abgibst, damit du auch irgendwo eine gewisse gesunde Atmosphäre bildest halt dadurch. Ich glaube, das ist eigentlich eh mehr oder weniger von euch beiden schon sehr viel gesagt worden. Und
super.
Sprechen wir die gleiche Sprache.
Michael, zum Abschluss.
Also ich kann das voll unterstützen. Ich finde, bei uns, in unserer Bar, wir sind so klein, wir sind 5 Mitarbeiter. Am Schluss muss man einfach ein gutes Team sein untereinander, weil sonst funktioniert es schlicht nicht. Und jeder muss wissen, dass halt jeder für einen anderen auch einspringt. Auf jeder Stufe. Und ich bin sowieso Fan, dass man die Stufe relativ flach halten, weil ich finde, in der Gastronomie, eben das, was du hast gesagt, der Chef, der nebendran steht, die Zeit haben wir vielleicht noch erlebt, aber die sterben langsam aus, hat man das Gefühl, das ist zu Recht.
Ja, schön. Hey, dann würde ich sage danke für mal Michi, Emi, Dani, Dirk, Ani, ich will sagen, habe ich Dani gesagt, und Boris, dass ihr heute da gewesen sind. Wir haben noch eine zweite Session, wo es ein bisschen um Non-Alcoholic und Low-ABV geht, wo wir auch wiederum den Michi dabei haben, der auch seine eigenen Low-ABVs macht. Wir machen eine kleine Pause und sagen Tschüss.